Schönen guten Morgen. Wir sind in der Galater-Serie und einige kämpfen sich vielleicht durch, einige freuen sich darüber, dass sie jetzt zumindest etwas haben, woran sie sich entlanghangeln können. Ein Kapitel pro Woche wollen wir lesen am Galaterbrief. Ich wollte nur mal kurz nochmal nachfragen, wer von euch hat es geschafft, in der letzten Woche einmal den Galater 4 zu lesen, also das Kapitel 4? Okay, also im ersten Gottesdienst waren es mehr, ihr müsst euch noch ein bisschen anstrengen. Ich hatte 5 Schritte vorgeschlagen, wenn ihr die Bibel aufschlagt, dass ihr diesen 5 Schritten folgt. Das ist eine alte mönchische Tradition. Die haben nur 4, ich habe ein 5. dazu gemacht, ihr werdet gleich merken, welches das 5. ist. Aber es ist eine alte mönchische Tradition und egal, ob ihr ein Vers lest oder 2 oder ob ihr ein Kapitel lest, lest die Stelle immer 5-mal. Beim ersten Mal, das ist der kleine Finger, deswegen 5 Finger, beim kleinen Finger lest es einfach. Einfach nur lesen, am besten laut. Ja. Wenn du Gott schon den kleinen Finger gibst, nimmt er meistens die ganze Hand, deswegen Ringfinger. Heißt, ich lese und frage Gott, was berührt mich? Was berührt mich? Manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es ein Satz, manchmal ist es ein Bild, was mich einfach berührt. Und that's it. Und dann liest du es ein drittes Mal und fragst, und das ist jetzt das Neue, was stinkt mir, der Stinkefinger? Was ärgert mich, wenn ich das lese? Was ärgert mich? Ja. Und dann der Zeigefinger, Gott, was zeigst du mir? Was soll ich tun? Ja. Und als letztes, das 5. ist einfach nur lesen und sagen, danke Gott, dass du zu uns redest. Danke, dass du zu uns redest. Einfach nur so. Ja, also so diese 5 Singen. Und jetzt die Predigt in einer Minute. Und danach können die, die gerne den heiligen Gottesdienstschlaf machen, Predigtschlaf machen, können dann wegsedieren. Und ich wecke euch dann wieder, wenn wir wieder fertig sind. Okay? Also Predigt in 5 Punkten. Wie ging's mir? Kleiner Finger, einfach nur lesen. Leute, ich habe echt wieder Spaß bekommen an dieser Übersetzung von Fried Ritzhaupt. Ich habe Luther gelesen, habe kaum verstanden. Und deswegen nehmt euch ein Exemplar mit. Wir haben draußen noch viele Exemplare. Die sehen so aus. Und wenn ihr bislang es noch nicht probiert habt, probiert es nächste Woche, das einfach mal zu lesen. Kapitel 5. Nächste Woche, diese Woche Kapitel 4. Was hat mich berührt? Mich hat zutiefst berührt, dass Jesus nochmal gesagt hat, ihr seid Gottes Kinder, ihr seid keine Sklaven und vor allen Dingen das gesamte Erbe Gottes steht euch zur Verfügung. Was das bedeutet, sage ich gleich. Dann der Stinkefinger, was hat mich geärgert? Paulus spricht davon Götzen, die Macht über uns haben. Ich sage, es darf doch nicht sein, dass wir immer noch unter der Macht des Götzen stehen. Und das ist mein 3. Punkt. Der 4. Punkt, was sollen wir tun? Gott hat mir gesagt, hier predige darüber, dass wir Erben sind und predige darüber, dass dieser Götze endlich keine Macht mehr über uns hat und tu das mutig. Warum? Mit einem Ziel, damit Jesus Herr über deinem Leben wird. Das ist das, worum es geht. Und dann habe ich es einfach nur nochmal gelesen und beim letzten Mal ist mir ein Vers aufgefallen, ist mir vorher noch nicht aufgefallen, wo ich dachte, oh, das tut jetzt meiner Seele gut. Jetzt könnt ihr alle schlafen und jetzt geht's weiter. Ich lese den Text vor. Sag mir nur das eine, sagt Paulus, wenn ihr euch wieder unter das... Entschuldigung. Das ist noch von heute Morgen, der Gottesdienst. Jetzt kommt die einfache Version, genau. Vielleicht macht folgendes Bild, Beispiel dies noch klarer. Stellt euch einen Großgrundbesitzer vor, der einen Sohn hat, selbst aber schon sehr früh verstirbt. Solange der Erbe noch unmündig ist, wird er auf dem Hof seines Vaters nicht anders behandelt als die Kinder der Sklaven, obwohl er doch eigentlich der Besitzer des riesigen Anwesens ist. Sein Vater hat Vormunde und Verwalter eingesetzt, die dem Erben sagen, was er zu tun hat, und zwar bis zu dem Tag, den sein Vater festgelegt hat. Es ist die Situation, in der wir uns befinden. Solange wir unmündig waren, schrieb man uns wie Sklaven jeden Schritt vor. Auch die äußeren Umstände zeigten uns Tag für Tag, wie abhängig wir von allem waren. Doch dann kam auch für uns der große Tag. Gott sandte seinen Sohn, der von einer Frau geboren wurde und sich dem Gesetz unterordnete, um die zu befreien, die unter der Vormundschaft eines gnadenlosen Gesetzes litten. Und das alles, weil wir endlich unsere Position als Kinder unseres Vaters und Erben seines Besitzes eingesetzt werden sollten. Ihr könnt selbst nachprüfen, dass ihr euer Erbe angetreten habt, denn Gott hat den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben. der uns Gott auf unfassbare Weise anbeten lässt, aber Papa, Vati. Daher seid ihr nicht mehr Sklaven, ihr steht auch nicht mehr unter irgendeiner Vormundschaft, sondern ihr seid Sohn und Tochter des Höchsten. Damit aber steht euch das gesamte Erbe zu, das Gott uns versprochen hat. Mein Ringfinger, was hat mich berührt? Dieses eine Bild, dass uns das gesamte Erbe zusteht, das Gott für uns vorbereitet hat. Wisst ihr, Paulus, ihr habt es die Wochen schon gehört, Paulus kämpft im Galaterbrief immer noch darum, dass die Menschen frei werden, sich nicht neu unterdrücken lassen. Und bei den Galaterbriefen war das so, dass da die Judenchristen kamen und sagten, ihr müsst, wenn ihr Christen werdet, auch noch alle 613 Gesetze des Judentums befolgen. Also ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch nach den Speisevorschriften halten, ihr müsst den Sabbat heiligen, 613 Stück. Und Paulus sagt, stopp. So war das nicht gemeint. Und so kämpft er in Galaterbrief wie ein Berserker gegen diese Vorstellung, dass wir wieder eingeengt werden sollen. Und so benutzt er im 3. und im 4. Kapitel 3 Bilder, um das Gesetz zu beschreiben. Er sagt, das Gesetz ist wie ein Gefängnis, in dem wir gefangen sind. Das Gesetz ist wie ein Aufpasser, ein Sklaventreiber, sagt er. Und das Gesetz ist ein Aufseher. Das ist das Bild, was er hier benutzt. Und ihr kennt dieses Bild, wenn man noch nicht mündig ist, dass man einen Vormund hat, der alles für einen bestimmt. Und dann habe ich mich gefragt, was hat das alles mit uns heute zu tun? Wer von euch versucht, die 613 Gebote des Judentums zu erfüllen? Ich glaube, keiner. Frank noch nicht mal das Erste. Das muss der jetzt sein, Frank. Keiner von uns. Von daher hat dieser Text uns vielleicht gar nichts mehr zu sagen? Ist dieser Text alt und obsolet? Mitnichten. Denn jeder von uns hat in sich das Gesetz festgeschrieben, als Aufpasser, ein Sklaventreiber in uns, ein Gerichtshof, der uns immer wieder sagt, das ist nicht richtig, das ist falsch, du bist schlecht, du bist nicht gut genug. Immer wieder ist ein Gerichtshof in uns, der sagt, du schaffst das doch sowieso nicht. Das, was Jesus von dir möchte, schaffst du doch sowieso nicht. Du bist klein. Du bist kraftlos. Das Bild, was Gott von dir hat, ist vielleicht groß, aber du schaffst es nicht. Und du versagst immer wieder, du Versager. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei vielen ist diese Stimme so stark, dass ihr Selbstwert dadurch durchgerüttelt wird. Und sie keinen Selbstwert mehr haben. Und da sagt Paulus, vor Jesus läpperten sich die Jahrtausende so dahin. Im Grunde ist immer dasselbe. Weltreiche kamen und gingen, Kulturen kamen und gingen, Generationen kamen und gingen, Großmäuler taten sich auf und wieder zu. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Gott seinen Sohn sandte. Und ab dem Zeitpunkt ist alles anders. Ganz neues Spiel. In Jesus selbst ist Gott auf die Welt gekommen. Er hat gesagt, genug, ich komme runter. Die Menschen begegneten Jesus und prallten auf Gott. Und von daher, wenn dich dieser innere Aufseher wieder quält, und ich weiß, dass einigen von euch das so geht, dass ihr sagt, ich bin nicht gut. Wenn der euch wieder quält, dann kommt zu Jesus. Der ist gekommen, um euch davon freizusetzen, ein für alle Mal freizusetzen und über euch das Urteil zu sprechen, was er über euch hat. Und sein Urteil über dich ist, du bist meine geliebte Tochter, Tochter des Allerhöchsten. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. So wie du bist, liebe ich dich, habe ich dich gerne, mag ich dich. Wenn das... Ich weiß, das ist immer wieder hier Thema bei uns, aber wenn das endlich von hier hin kann und das sagt Jesus, das mache ich. Ich mache euch frei. Dann werden wir befreit, das Erbe anzutreten, was Jesus uns gegeben hat. Und das Erbe, was er uns gegeben hat, ich habe euch den Thron von Anfang des Jahres wieder aufgebaut. In Genesis 1 und 2 steht das. Das ist der Platz für dich, Merlin, für dich, Paul. Das ist der Platz für uns alle, den Gott uns zugedacht hat. Wir sollen an seiner Stadt diese Welt verwalten, bebauen, auf sie aufpassen. Das ist deine Aufgabe im Namen Gottes, als seine geliebte Tochter, als sein geliebter Sohn, über diese Welt zu herrschen, die zu gestalten. In seinem Namen. Und deswegen sagt er, das ist das gesamte Erbe. Das ist das, was dir zusteht. Und mich hat es diese Woche wieder gepackt. Ich dachte, wow, ich ahne das nur. Ich weiß nicht genau, was das doch alles bedeutet. Aber was ich davon weiß, sagte ich schon, wow, Gott, so hoch denkst du von uns? Von dir und von mir? Erinnert euch daran, wie ihr damals, als ihr Gott noch nicht kanntet, euren Göttern immer dienen musstet, die ja in Wahrheit noch nicht mal Götter waren. Jetzt aber habt ihr Gott kennengelernt. Oder soll ich besser sagen, Gott hat euch als seine Kinder angenommen. Und ausgerechnet jetzt wollt ihr wieder zu den schwachen und armseligen religiösen Vorstellungen zurückkehren, um euer Leben von ihnen beherrschen zu lassen? Wollt ihr allen Ernstes wieder anfangen, alle möglichen heiligen und unheiligen Zeiten zu beachten und danach zu leben, als seien bestimmte Tage, Monate und Jahre für euer Leben mit Gott wichtiger als andere? Wisst ihr, was ich ehrlich befürchte? Es könnte tatsächlich sein, dass mein ganzer Einsatz für euch völlig umsonst war. Ich bin beim Mittelfinger. Was stinkt mir an diesem Text? Und es ist dieser eine Satzteil, wo Paulus sagt, wir dienen unseren Göttern, die noch nicht mal Götter sind. Und hier hab mich echt gefragt, was meint Paulus? Welche Götter meint er? Wer von euch glaubt noch an irgendwelche Götter? Keiner, oder? Hat dieser Text also gar nichts mehr mit uns zu tun? Gibt es nicht so etwas wie einen Abgott, der uns versucht, Sicherheit und Sinn vorzutäuschen? Und dass wir lieber ihm folgen, diesem Gott, als Jesus? Darüber habe ich lange nachgedacht und ich habe echt damit gedacht, was ist der Gott? Was ist der Gott, der heute hier in unserer Gemeinde, in unserem Raum, in unserem Land die Menschen im Griff hat? Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Das Geld, der Mammon, Status. Ich glaube, dass man selbst sich genug ist, alles selbst in der Hand zu haben, selber planen zu können. Das iPhone, genau. Smartphone. Macht. Versicherung, an die man sich festhalten kann, wenn ich falle, dass da jemand ist. Wisst ihr, ich habe diese Woche wieder mal, immer wieder eine Mail bekommen aus unserer Gemeinde von jemandem, der sagt, Kai, ihr sprecht viel zu viel über Geld. Und mich hat das echt berührt, angefasst. Und dann hat es mich frustriert. Und dann hat es mich geärgert. Und dann habe ich mit einem Pastor gesprochen aus Norddeutschland, aus Gifhorn, und ihm meinen Frust geteilt. Und habe gesagt, hier Luther, wir kriegen das nicht hin in unserer Gemeinde. Wir können irgendwie nicht über das Geld sprechen, sodass die Leute frei werden. Wir kriegen das nicht hin. Und dann sagt er ist jemand, der durch ganz Deutschland reist, durch alle Gemeinden, sagt, Kai, das ist nicht nur euer Problem. Das ist das Problem jeder Gemeinde, die er kennt. Sei es Freikirche oder Landeskirche, sei es auf dem Land, sei es aus der Stadt, sagt er, dieses Problem hat jede Gemeinde. Dass der Gott Mammon über uns herrscht. Und wisst ihr, Jesus hat über kein anderes Thema so oft gesprochen wie über Geld. Anscheinend ist das nicht nur ein Problem unserer Zeit. Schon immer so gewesen. Wir suchen die Sicherheit woanders, weil wir nicht glauben, dass Jesus für uns genug ist. Brauchen wir Sicherheit und Sinn woanders, im Haben und nicht im Sein. Und wisst ihr, warum Jesus so oft über Geld gesprochen hat? Doch nicht, weil er unser Geld braucht. Jesus sagt, ich kann hier aus Steinen Gold machen. Braucht euer Geld nicht. Warum ist Jesus dieser Punkt so wichtig? Weil er weiß um die Macht des Geldes über uns. Und weil er nicht möchte, dass wir diesem Gott verfallen, diesem Mammon verfallen. Deswegen redet er immer wieder darüber. Weil er weiß, wie sehr das Geld uns beherrschen kann. Und ich kann ein Lied von singen. Ihr bestimmt auch. Weißt du, mit 3 Studenten, so am Ende des Geldes ist noch ganz viel Monat übrig. Kennt ihr? Ja. Ich bin meinen Eltern unwahrscheinlich dankbar, dass sie mir schon als kleines Kind gelehrt haben, den Zehnten zu geben, also 10% von meinem Einkommen. Ich habe als kleines Kind 50 Rupia, ich bin in Indonesien aufgewachsen, 50 Rupia bekommen als Taschengeld. Ja, und davon haben meine Eltern gesagt, 10 Rupia sind für den Zehnten, also Gott geben, 10 Rupia sparen und 30 Rupia darfst du ausgeben. Ja, ich wusste damals noch nicht, dass 10 Rupia mehr sind als 10%. Also, meine Eltern mich ein bisschen gelinkt, aber vielleicht bin ich deswegen großzügig geworden, ich weiß es nicht. Das war alles okay. Ich bekam ja das Geld und ich hatte ja immerhin 30 für mich. Ja. Es wurde schwierig, als ich selbst als Schüler angefangen habe, Geld zu verdienen. Was mache ich jetzt? Für mich? Dann auch den Zehnten zu geben. War echt Disziplin. Dann als Student also vom BAföG zu leben, was ich sowieso alles wieder zurückzahlen musste. Gebe ich Zehnten von meinem BAföG? Ich habe es gemacht. Und dann haben wir ein Jahr und ich geheiratet. Wenn zwei heiraten, muss man ja auch über solche Sachen nochmal sprechen. Was machen wir eigentlich? Und wir haben damals von Anfang an gesagt, wir machen das. Wir geben 10% von unserem Einkommen, geben wir gleich am Anfang des Monats weg. Und das haben wir seit 27 Jahren so. Mit einigen Ausnahmen. Also einmal hat mein guter Freund von mir gesagt, Kai, und jetzt nächstes Jahr nimmst du deinen Zehnten und investierst ihn in deine Familie. Mach eine gute Zeit mit Anja, mach eine gute Zeit mit den Kindern. Du arbeitest so viel in der Gemeinde, nimm das mal weg. Und ich bin ihm dankbar, dass er das damals gesagt hat. Und es gab Zeiten, wo wir nicht ganze 10% geben konnten. Aber wir sind schnell wieder an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, nein, es macht Sinn, den Zehnten zu geben. Und jetzt versuchen wir jedes Jahr ein bisschen mehr zu geben. Und es ist schwer, Leute. 10% von 50 Rupia ist viel. 10% von 3.000 Euro, die man verdient, ist viel. 10% von einem Erbe, was man bekommt, 500.000 oder was weiß ich, ist viel. Warum machen wir das, Anja und ich? Sind wir blöd? Vielleicht. Aber es gibt vier gute Gründe, warum wir das machen. Das erste ist aus Dankbarkeit. Es ist wie beim Taschengeld. Also dass ich Geld habe, das liegt doch nicht nur an mir. Das ist doch geschenkt von Gott. Und er sagt, Kai, 90% darfst du behalten. Alles für dich. Mach, was du willst. Aber 10% gib mir zurück. Aus Dankbarkeit mache ich das gerne. Das zweite ist aus Freude. Wisst ihr, zu wissen, auch als kleiner Junge damals schon, zu wissen, mit dem Geld, was ich gebe, bewirke ich etwas Gutes in dieser Welt. Das dritte, aus Verantwortung. Wir werden heute nachher noch über das Thema Sklavenschaft hören. Und das ist nur ein Grund, warum es Sklaven gibt, wegen der Armut. Und da haben wir hier eine Verantwortung zu geben, finde ich. Und deswegen gehen wir aus Verantwortung. Und der vierte, fast für mich der wichtigste Punkt ist, ich merke, es macht mich frei. Es befreit mich, den Zehnten zu geben am Anfang des Monats. Und ich merke, dass der Gott Mammon immer weniger Kraft, Macht über mich hat. Das ist der einzige Grund, das zu tun. Und ich denke, es ist eine gute Idee. Und Paulus sagt hier, und ausgerechnet jetzt, wollt ihr wieder zu dem schwachen und armseligen Mammon zurück? Um euer Leben von ihm beherrschen zu lassen? Leute, ich glaube, das ist eine Frage, die uns als Gemeinde gilt. Und mir ist es so wie Paulus einfach wichtig, dass wir in diese Freiheit hineinkommen, die Gott vor uns aufgerollt hat. Paulus schreibt weiter. Meine Schwestern und Brüder, ich bitte euch, werdet doch wie ich, so wie ich damals auch einer von euch geworden bin. Erinnert euch, ihr habt mir bislang noch nie Schwierigkeiten gemacht, eine coole Gemeinde anscheinend. Als ich das erste Mal zu euch kam und euch die frohe Botschaft brachte, war ich sehr krank. Und ihr musstet der Versuchung widerstehen, mich wegen dieser Krankheit zu verachten und abzulehnen. Er hat anscheinend ein Augenleiden, sehen wir später. Und zwar so, dass die Menschen vor ihm ausgespien haben, weil er einfach nicht sozial verträglich war. Und er sagt, und trotzdem, weil ich diese Krankheit hatte, habt ihr das Gegenteil getan. Ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen. Nein, was sage ich, sogar wie Jesus Christus selbst. Aber was ist passiert? Wo sind eure Freude und Begeisterung hin? Spannend, dass es eine junge Gemeinde ist, die auch sehr schnell ihre Freude und Begeisterung verliert. Ihr hättet euch damals die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben und dadurch irgendwie zu helfen. Bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich versuche, euch die Wahrheit zu sagen? Die Leute, die euch wieder in das Korsett der Religion zwingen wollen, tun das nur aus scheinbar frommen Motiven. In Wirklichkeit wollen sie euch nur von sich selbst abhängig machen, damit ihr euch dann um sie kümmert. Das ist in allen Religionen der Welt so. Natürlich ist es gut, dass sich einzelne Personen um euch kümmern, denn ihr könnt nicht immer warten, bis ich wieder bei euch sein kann. Doch es müssen die richtigen Leute sein, solche, die es wirklich gut mit euch meinen. Meine lieben Kinder, es kommt mir so vor, als müsste ich euch noch einmal zur Welt bringen. Doch ich erleide alle diese Geburtswehen gerne, bis man wieder erkennen kann, dass Christus der Herr eures Lebens ist. Das ist das Ziel von allem, dass Christus der Herr eures Lebens ist. Ich wünsche mir so sehr, jetzt bei euch zu sein und euch ins Gewissen reden zu können, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was ich mit euch tun soll. Das ist der Zeigefinger. Der entscheidende Satz ist dieser vorletzte, dass Christus der Herr eures Lebens wird. Tun wir alles, und ich meine jetzt hier vor allen Dingen die Pastoren und mich, tun wir alles, damit Christus immer mehr Herr unseres Lebens wird? Damit Christus immer mehr Herr eures Lebens wird? Von daher prüft alles. Prüft bitte alles, was wir Pastoren hier von der Kanzel verkündigen. Und ob wir euch wieder in das Korsett der Religion zwängen, um euch von uns abhängig zu machen. Und gerade das Thema Zehnten und das Thema Geld kann sehr, sehr gesetzlich rüberkommen. Und wenn das der Fall ist, dann wascht uns gerne den Kopf. Es soll kein neues Korsett aufgebaut werden. Aber bitte rechnet damit, dass wir immer wieder euch darauf hinweisen werden, dass Jesus wirklich Herr über euer Leben wird. Dass Jesus wirklich Herr über unsere Gemeinde wird. Dass Jesus wirklich Herr über unser Portemonnaie wird. Denn nur wenn Jesus Herr ist, sind wir frei. Denn nur wenn Jesus Herr über uns ist, sind wir frei. Moment, sagt er, klingt paradox, oder? Also einen ganzen Brief schreibt der Paulus nur darüber, wie wir unsere Freiheit gewinnen. Und dann sagt er, okay, ihr werdet nur frei, wenn ihr den Herrn habt, einen Herrn habt. Aber wenn man einen Herrn hat, ist man doch nicht frei. Oder? Das ist das Thema des nächsten Kapitels, Kapitel 5, für nächsten Sonntag. Aber eins sagt Paulus sehr, sehr klar. Ohne Gott kommt kein Mensch aus. Ohne Herr kommt kein Mensch aus. Wenn es nicht Gott ist, suchst du dir eins. Sei es Geld, sei es Macht, sei es Einfluss. Irgendetwas setzt du an Gottes Stelle. Von daher muss alles, was wir in unserer Gemeinde tun, und da bitte ich euch wirklich auch darauf aufzupassen, muss alles, was wir in dieser Gemeinde tun, dazu gut sein, dass Menschen Jesus als Herrn kennenlernen und ihm folgen. Wisst ihr, wir predigen Jesus oft als Kumpel, nett, freundlich, ja, ist er auch. Er ist der Mensch gewordene Gott, aber er ist auch unser Herr. Denn nichts lieber möchte, als dass unser Leben gelingt, dass sein Leben gelingt. Und so bleibt als letztes nur noch der Daumen übrig. Was hat mich gefreut, als ich dieses Kapitel gelesen habe? Ich werde den letzten Absatz nicht mehr lesen, sondern nur diesen einen Satz. Das schreibt Paulus und zitiert Jesaja 54, freue dich, die du nicht Kinder bekommen konntest. Brich in Jubel aus und ruf es allen zu. Die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als all die Kinder derer, die immer ihren Mann an ihrer Seite hatten. Warum hat mich dieser Vers so gefreut? Weil dieser Vers und Jesaja 54 einer der Grundtexte unserer Vision 2030 sind. Ich lese euch die nächsten Verse noch dazu vor. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Und deswegen, mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, spann deine Seile lang und strecke deine Pflöcke fest. denn du wirst dich ausbreiten zu Rechten und zu Linken, und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Fürchte dich nicht. Gott spricht diese Worte Israel in Babylon zu, in der Gefangenschaft, wo sie ein Nichts waren. Dabei waren sich aufzulösen, keine Macht hatten, nichts. Aber dann kam diese unerhörte Verheißung, dass man gar nicht anders kann, als zu jubeln. Die Verheißung, dass das, was nichts ist, etwas wird. Dass die, die keine Kinder kriegen, Kinder bekommen werden. Dass die Zelte nicht mehr ausreichen für diese Kinder. Und dass die Nachkommen rausgehen werden und die zerfallenen Städte wieder aufbauen. Wisst ihr, dieses Bild ist leitend für uns, für die Vision 2030. In einer Zeit, in der die Kirche eigentlich erodiert, ein Skandal den nächsten jagt, die Leute eigentlich keine Hoffnung mehr auf Kirche haben, keine Hoffnung auf Kirche setzen. In dieser Zeit klingt diese Verheißung an unser Ohr. Und wir glauben als Leitung dieser Gemeinde, dass Gott sie zu uns spricht. Und sagt, mach die Zelte weit. Wir nehmen das als Auftrag zu bauen. Mach die Zelte weit, dass Menschen kommen können. Und eure Nachkommen werden in 100, und wir sagen, wir werden in neue Städte wieder aufbauen. Unsere Leute, ihr, die nächste Generation, aber auch ihr, werdet in andere Gemeinden gehen und denen dabei helfen, ihren Traum von Kirche zu leben. Wisst ihr, selbst ein Träumer und Visionär wie ich, kommt immer wieder an den Punkt, wo ich sage, oh Gott, haben wir uns verhört? Ist viel zu groß, viel zu viel. Wer soll das alles machen? Und dann lese ich solche Verse, wie in der letzten Woche, und mein Herz geht auf. Und ich sage, wow, Gott, genau, das ist dein Traum von unserer Welt. Das ist dein Traum von den Menschen hier. Das ist dein Traum für unsere Kirche. Und der Traum Gottes über dein Leben, das Leben dieser Gemeinde. Der Traum Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.